Einen schönen guten Morgen auch von mir, von meiner Seite. Wir sind unterwegs in der Apostelgeschichte und wir haben heute einen Text, der beginnt sehr schön und endet sehr schier. Ich lese da mal einen Vers oder ein, zwei Verse, die am Anfang stehen und ein, zwei Verse, die am Schluss stehen. Da heißt es zum Beispiel: Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Die Menge derer, die gläubig geworden waren, waren ein Herz und eine Seele. Ich habe das mal kurz gegoogelt. Ich glaube, da gibt es im deutschen Fernsehen hat es da mal eine Serie gegeben, die hat auch so geheißen, ein Herz und eine Seele. Hat irgendwie nach Familie ausgeschaut, aber rein von dem Bild, wie ich das gesehen habe, hat es mehr so ausgeschaut, als würde es in dieser Familie auch sehr chaotisch zugehen. Ein Herz und eine Seele. Klingt eigentlich nach was sehr Schönem. Ja, und dann dieser andere Vers, oder diese anderen Verse. Da sagte Petrus zu ihr, einer Frau: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür, und auch dich wird man hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Ja, also, was ist da dazwischen passiert? Und ich schicke gleich voraus, unser Text heute ist herausfordernd. Ja? Auf vielerlei Ebenen oder aus vielerlei Hinsicht. Aber ich habe mir gedacht, das passt auch ganz gut. Ich möchte wieder betonen, wir sehen die Bibel als Ganzes, als das Wort Gottes. Und wir wollen auf die Bibel als Ganzes hören. Und wenn da manchmal Bibelstellen vorkommen, die nicht so ganz in unser Schema reinpassen, dann wollen wir trotzdem hinschauen und versuchen trotzdem davon zu lernen. Auch wenn es nicht vielleicht ganz in unsere Welt passt. Aber das ist grundsätzlich auch normal, oder? Wir wollen lernen. Und ich glaube, die meisten von euch sind eher schon ältere Semester. Viele von euch haben Kinder, ihr kennt das aus der Elternrolle. Ja, die Kinder passt nicht immer alles, was man ihnen sagt. Ja. Aus Erfahrung oder aus Lebenserfahrung wissen wir aber schon, dass der Rat, den wir ihnen geben, aber trotzdem ein guter ist. Ja. Oder vielleicht sogar die Anweisung, die wir ihnen geben. Ja. Oder die Wahrheit, die wir ihnen sagen. Manchmal wollen sie es nicht hören, die Wahrheit, die Kinder. Sie verstehen es noch nicht. Wir wissen schon und wir können davon ausgehen, dass sich schon in Gottes Wort auch öfter sowas so verhält. Wir verstehen es nicht. Manches verstehen wir nicht. Aber es ist trotzdem richtig und trotzdem wahr. Kommen wir jetzt zu diesem Abschnitt. Wo sind wir da stehen geblieben? Die Gemeinde ist gerade frisch entstanden. Wir haben gehört in den letzten Predigten, ca. 5000 Männer sind mittlerweile gläubig geworden. Dazu kommen sicher viele Frauen und Kinder. Sagen wir also, wir haben da so eine Gemeinde von 10.000 Leuten in Jerusalem, die sich da so getroffen haben. Was haben die denn so gemacht, diese 10.000 Leute? Wahrscheinlich nicht alle auf einmal, aber in Kapitel 4, Vers 32 steht da nochmal dieser erste Vers. Da heißt es, die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. So einen ähnlichen Text haben wir schon mal gehabt. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn. Und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Ja, das klingt ziemlich beeindruckend, was da diese erste Gemeinde erlebt hat. Die sind sehr schnell auf diese Zahl gekommen von 10.000 und die haben es scheinbar nicht nur verstanden, das Wort Gottes zu predigen, dass Leute gläubig geworden sind, die haben es auch verstanden, die Leute zu behalten. Ja, die haben eine richtig gute Gemeinschaft gehabt. So, und wir fragen uns jetzt, was können wir von dieser Urgemeinde, so sagt man manchmal, was können wir von dieser Urgemeinde lernen? Sie waren ein Herz und eine Seele und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Ich glaube, das gefällt uns irgendwie, oder? Das könnten wir auch bei uns gut gebrauchen. Wir verstehen uns meistens eh ganz gut, aber noch mehr Gemeinschaft wird sicher nicht schaden oder noch tiefere Gemeinschaft. So, aber da ist jetzt auch so ein anderer Vers, der vielleicht den einen oder anderen dann doch ein bisschen zum Denken bringt. Da heißt es, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Was heißt das jetzt für uns? Wir haben uns gerade eine Wohnung gekauft vor einem Jahr circa. Sollen wir die verkaufen? Danke. Das Geld der Gemeindeleitung geben? In meinem Fall, es wäre nicht so schlimm, ich bin ja auch Teil der Gemeindeleitung. Bleibt mir ein bisschen was. Ja, vielleicht verkauft der Thomas auch sein Häuschen.
Nur die Hälfte kann ich verkaufen.
Der Rest von der lieben Margit, Adi. Margit? Ja, ist das damit gemeint? Ist das das, was wir nehmen davon? Und es gibt da schon Argumente, die dafür sprechen. Natürlich gibt es auch Argumente, die dagegen sprechen. Ich habe mir gedacht, ich mache das kurz und schmerzlos und bringe es gleich auf den Punkt, so wie ich das verstehe. Nein, wir müssen nicht unsere Häuser verkaufen und unsere Grundstücke, die wir eh nicht haben. Aber wir dürfen. Was ich damit meine, zu dem wir dürfen, komme ich später vielleicht nochmal. Kurz jetzt, warum müssen wir das nicht, wenn das doch hier so schön steht? Gibt viele Argumente dafür. Ich möchte jetzt nur auf zwei Argumente eingehen. Das erste Argument ist ein Argument, das von der Art und Weise des Textes kommt, wie dieser Text ist. Die Textsorte meine ich im Spezifischen. Wir haben in der Bibel ganz unterschiedliche Sorten von Texten. Und manche davon kann man beschreiben als beschreibende Texte und andere sind vorschreibende Texte. Beschreibende Texte sind oft Geschichten, ja, wie wir sie zum Beispiel im Alten Testament kennen, zum Beispiel David und Goliath. Und von diesen beschreibenden Geschichten können wir sicher viel lernen, aber es ist eben nicht so direkt, dass dort direkte Anweisungen kommen. Diese Texte gibt es auch. Denken wir zum Beispiel an die 10 Gebote zum Beispiel. Das ist keine Geschichte, die 10 Gebote, ja, dieser Abschnitt. Das ist ein vorschreibender Text. Diese vorschreibenden Texte gelten meistens für eine bestimmte Gruppe, für eine bestimmte Zeit. Und wir fragen uns dann, gilt das auch für uns? Aber dieser Text in der Apostelgeschichte ist eben ein beschreibender Text und kein vorschreibender Text. Und das, was wir da in diesen Versen heute lesen, beschreibt diesen Zustand und wie es da vorgegangen ist, können wir uns zum Vorbild nehmen, ist aber nicht gedacht als ein Muss. Das ist das erste Argument. Und ich komme noch auf das zweite. Und das zweite ist eigentlich, wenn wir genau in den Text hineinschauen, sehen wir eigentlich auch, dass da auch für damals nichts vorgeschrieben wurde. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Da heißt es in Vers 32, die Menge derer, die gläubig waren, war ein Herz und eine Seele. Also das ist mal die Ausgangsposition. Die hatten schon gute Gemeinschaft. Und wenn du eine gute Gemeinschaft hast, dann bist du von Haus aus ja viel freigebiger. Ja, wenn man sich mit wem gut versteht, dann gibt man da mal von Haus aus freiwillig gerne. Das ist die Ausgangslage. Dann steht da, keiner nannte etwas. Aha, hätte ein eigener Absatz sein sollen. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum. Das heißt, sie hatten Eigentum. Das heißt, sie haben nicht gleich alles weggegeben, sondern keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum. Also die hatten schon was und eigentlich wollte ich darauf hinaus, das kam von ihnen, dass sie das nicht als ihr eigenes nannten. Das wurde ihnen nicht von oben irgendwo aufgetrichtert oder aufgepflanzt, sondern es kam von ihnen heraus. Sie nannten es nicht ihr Eigentum, sondern sie hatten eben alles gemeinsam. Dann im Vers 33 steht, und der Vers passt gefühlt da jetzt gar nicht so gut rein, mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesus des Herrn. Und ich glaube, es passt trotzdem eigentlich sehr gut. Warum? Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn. Dass Jesus auferstanden ist, hatten die noch direkt vor Augen. Viele von denen haben Jesus vielleicht sogar noch gesehen, ja, als den Auferstandenen. Und es geht nicht, dass das nichts mit dir macht. Was macht das mit dir? Das ist erstens mal ein Wahnsinnswunder. Ja? Da ist ein Mensch, Gott eigentlich, wieder auferweckt worden. Und das hat ihnen auch Hoffnung gegeben, dass sie wieder auferweckt werden. Ja? Und es lässt sie blicken in dieses Leben nach diesem Leben. Und wenn du mit deinen Gedanken, mit deinem Herzen auch mehr verwurzelt bist in dieser Ewigkeit, im anderen Leben, in der Auferstehung, dann ist das, was du auf dieser Welt hast, gar nicht mehr so wichtig und befördert auch wieder, dass du freiwillig vielleicht Dinge hergibst, weil du sagst, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann steht da im nächsten, eine reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Ja, was das ganz genau heißt, wissen wir natürlich auch nicht, aber es strahlt eine Zufriedenheit aus. Eine reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Diese Gemeinschaft, die hatte irgendwie einen besonderen inneren Frieden. Ja, und wenn du dann Frieden hast, bist du nicht geizig. Dann gibt man gern her. Und jetzt da im Vers 34 und 35, ein bisschen längerer Abschnitt. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle Grundstücke der Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten eine Erlösung, legten ihn zu den Aposteln zu Füßen. Jede davon wurde so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wenn man da ein bisschen in der griechischen Sprache nachschaut, kommt man zu dem Schluss, dass diese Verben, die hier beschrieben sind, in einer Zeitform verwendet wurden, die zeigt oder nahelegt, dass das immer wieder passiert ist. Also das war nicht ein Zeitpunkt, wo die das alle gemacht haben, so, jetzt haben wir alles verkauft, sondern sie haben es immer wieder gemacht. Warum diese Betonung auf mal da und dann wieder? Vermutlich dann einfach, wenn die Not gerade da war. Wenn es wieder was brauchte, dann hat sich irgendwer gefunden, der was hergeben hat. So, und dann war wahrscheinlich wieder mal eine Zeit lang nichts. Und niemand hat irgendwer was verkauft und dann, als die Not wieder da war, dann wurde wieder etwas verkauft. So, da haben wir jetzt ein paar Verse, die das schon ein bisschen nahelegen. Das ist jetzt noch kein Beweis dafür, dass alles freiwillig war, aber sie legen das schon nahe. Und jetzt schauen wir noch weiter im Text. Das war sehr allgemein und der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, bringt da jetzt einmal ein Beispiel, nämlich vom Josef. Ein Levit, gebürtig aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Beispiel, klingt auch eher nach freiwillig. Das Kapitel 4 endet hier, aber es geht mit einem weiteren Beispiel weiter und da wird jetzt der Text nicht einfacher. Schauen wir mal, was da kommt. Hananias und Sapphira ist wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff. Jetzt kommt es hart auf hart. Ein Mann namens Hananias aber und seine Frau Sapphira verkauften zusammen ein Grundstück. Und mit Einverständnis seiner Frau, ist immer wichtig, wenn man die Frau fragt, mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können? Und konntest du nicht nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können? Das ist eine rhetorische Frage. Ja, es hätte ihr Eigentum bleiben können. Und das bestätigt wieder diese Freiwilligkeit. Es wurde da eigentlich niemand gezwungen, irgendetwas herzugeben, irgendetwas zu verkaufen. Und selbst wenn sie es verkauft hätten, hätte das Geld bei ihnen bleiben können. Niemand hat das gefordert. Was war aber dann das Problem? Dass sie etwas vorgetäuscht haben, was nicht ist. Sie haben einerseits Menschen belogen, betrogen, aber wie wir hier dann aus einer Aussage von Petrus erkennen, war es doch halt auch nicht nur ein Betrug den Menschen gegenüber, sondern auch gegenüber von Gott. Und daher diese strengen Worte von Petrus. Und das ist schon hart. Und wir sehen hier, da taucht eine weitere Person auf, Hananias. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Darauf finden wir keine Antwort. Aber wir stellen wieder fest, wir glauben an Gott, an seine Engel. Wir glauben auch an Satan, ja, den Teufel, der auch irgendwie Macht hat. Wir glauben an eine unsichtbare Welt. Und in dieser unsichtbaren Welt ist ein Kampf um unsere Herzen. Und das spielt da ein bisschen mit rein und das sehen wir da. So, jetzt ist so ein Betrug, ja, so eine Lüge, Menschen gegenüber natürlich nicht leiwand. Niemand wird gern belogen und betrogen. Und das verstehen wir, dass das nicht leiwand ist. Aber die Worte waren schon hart und jetzt lesen wir weiter und wir sehen, es wird noch schlimmer eigentlich. Was steht denn da jetzt? Wie geht das weiter? Als Hananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden und starb. Und über alle, die dies hörten, kam eine große Furcht. Die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach etwa 3 Stunden kam seine Frau herein, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus fragte sie: Sag mir, habt ihr das Grundstück für so viel verkauft? Also, Petrus gibt dir jetzt nochmal die Chance, klar zu werden, ja, die Wahrheit zu sagen. Darauf steigt sie nicht ein. Sie antwortete, ja, für so viel. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür. Auch dich wird man hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Da kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten. Ja, das ist für mich zumindest sehr herausfordernd. Wir verstehen eben, dass das nicht in Ordnung ist. Wir verstehen auch irgendwie, dass es Konsequenzen gibt, ja? Aber müssen das solche Konsequenzen sein? Von sowas liest man in der restlichen Bibel so gut wie gar nicht. Mir ist nur eine Stelle eingefallen, wo auch einmal jemand sozusagen als Strafe von Gott sofort verstorben ist. Aber vielleicht gibt es noch ein, zwei mehr, aber so gut wie gar nicht. Und man denkt sich, wieso hätte sterben eigentlich die guten Leute, ja, die da in der Gemeinde waren? Wieso macht Gott das eigentlich nicht, dass mal irgendwelche Bösewichte einfach umfallen? Ja, wenn das bei denen er gemacht hat. Und das ist schon, das entzieht sich ein bisschen unserem Verständnis. Zumindest mir, vielleicht geht es euch ähnlich. So, und jetzt fragen wir nach, warum ist das? Warum kann das sein? Warum war das so schlimm? Ja, oder kommt man vielleicht wieder auf die andere Schiene und sagt, naja, ich nehme halt jetzt aus der Bibel nur das raus, was ich brauche. Nein, das wollen wir nicht. Womit hat es zu tun? Mir sind nur in diesem Text drei Sachen aufgefallen. In Vers 3 stand da eben, sie haben den Heiligen Geist belogen. In Vers 4 steht, sie haben nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und in Vers 9 heißt es, dass sie diesen Geist des Herrn auf die Probe gestellt haben. Also es scheint doch irgendwie eine stärkere Sache gewesen zu sein, auch zwischen Gott und Hananias und Sapphira. Das Problem muss in erster Linie da schon seine Wurzel gehabt haben. Und weil es eine direkte Sache war zwischen Gott und ihnen, gab es auch harte Konsequenzen. Das ist nur ein Ansatz vielleicht von einer Lösung, sicher nicht. Man kann sich immer nur fragen, der muss dann trotzdem gleich so schlimm sein. Interessant ist wieder, wie es weitergeht. Im Text haben wir zweimal gelesen, große Furcht ist entstanden. Dieses Wort Furcht kann man genauso mit Ehrfurcht übersetzen. Es ist Ehrfurcht entstanden vor Gott. Und wir haben das auch in diesem Lied heute schon gesungen. Ja. Es ist die Liebe, die mich festhält, die Gnade, die mich trägt, die Kraft, die mich entfesselt und wie ein Sturm durch mein Herz weht. Das ist diese eine Seite von Gott, die wir kennenlernen und immer mehr kennenlernen wollen. Und dann in der Mitte von dem Lied heißt es, dir will ich nah sein, dich will ich sehen, du bist herrlich, mächtig und wunderschön. Jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und Ehrfurcht bleibt. Wenn wir Gott mehr kennenlernen, dann gibt es schon so Situationen, wo man vielleicht ein bisschen Furcht kriegt. Aber wenn das in diese Richtung von Ehrfurcht geht, dann ist das was Gutes, wenn man eine Ehrfurcht vor Gott hat. Und das liegt manchmal ein bisschen nebeneinander. Ehrfurcht vor Gott. Naja, wie ist den Menschen damit gegangen? Wie ist es dieser Gemeinde damit gegangen? Sie haben Furcht bekommen, Ehrfurcht. Schauen wir, wie es da weitergegangen ist. Gleich im Anschluss steht da, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Alle kamen einmütig in der Halle Salomos zusammen. Von den übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt. Scharen von Männern und Frauen. Also dieser dramatische Vorfall, ja, der vielleicht auch so manche Zweifel irgendwo bringt, hat die Gemeinde nicht negativ beeinflusst. Es geht gleich weiter, wie es vorher weitergegangen oder gegangen ist. Die Gemeinde wächst. Sie wachsen näher zusammen und sie wachsen auch nach außen. Soweit zum Text von heute. Ich komme jetzt aber nochmal auf dieses Aber zurück. Ich habe gesagt, wir müssen nicht verkaufen, aber wir dürfen. Ja, wenn wir in die ganze Bibel hineinschauen, gibt es natürlich viele Bibelstellen, die zu tun haben mit unserem Besitz. Und da gibt es viele andere Bibelstellen, die uns zeigen, dass wir freimütig sein sollen, ja, dass wir auch unseren Besitz nicht als unseren Besitz betrachten sollen, sondern in erster Linie, zumindest war das immer so meine Interpretation und so hört man es auch öfter in anderen Predigten, es gehört eigentlich Gott. Alles, was wir haben, gehört eigentlich Gott. Ich meine, eigentlich gehört, also wenn dieses Evangelium in dein Herz gedrungen ist, dann hast du sowieso dein ganzes Leben Gott gegeben, weil er sein Leben für dich gegeben hat. Dann bist du eigentlich eh so dankbar, dass du bereit bist, Gott alles zu geben, was auch immer er braucht. Natürlich das dann zu wissen, was wir jetzt genau in welcher Lebenssituation, ist wieder eine andere Frage. Aber das ist die Grundeinstellung. Ja, und so können wir schon von dieser Gemeinde sehen und uns motivieren lassen, was alles möglich ist. Diese Gemeinde zeigt uns, wie der Heilige Geist mit aller Kraft wirken kann. Sie zeigt uns, was möglich ist, wenn wir aus dieser Auferstehungskraft des Herrn leben. Dieses Leben ist nicht unser einziges. Ja, ich, möglicherweise, wer kann, habe ich schon oft erzählt, ja, die mich schon öfter gepredigt hören, haben wieder mal eine Wiederholung. Ich werde vermutlich kein Haus mehr haben auf dieser Welt für meine Familie, außer es passiert noch ein Wunder. Aber ja, ist nicht so dramatisch. Auf mich wartet ein Schloss. Und zwar nicht nur für die nächsten 30 Jahre oder solange ich halt nur lebe, sondern dann für die Ewigkeit. Es ist wirklich so, wenn du aus dieser Auferstehungskraft lebst, dann sind diese Dinge wie Besitz nicht mehr so wichtig. Wir sehen von dieser Gemeinde eben, wie die Gemeinschaft sein kann. Die haben sich getroffen, die haben Freude gehabt, die haben das Mahl gefeiert, regelmäßig. Also diese starke Entwicklung nach innen der Gemeinde, aber eben auch nach außen, ständig kamen neue Leute dazu. Und wir können uns diese Gemeinde anschauen und denken, na, die Latte, die liegt aber da sehr hoch. Und da gibt es dann so zwei Typen von Menschen, glaube ich, die einen sagen, das ist ja eh so weit weg. Das schaffe ich eh nie, das brauche ich gar nicht, das macht, deprimiert mich nur. Ja? Wenn ich diese Gemeinde anschaue und dann schaue ich unsere Gemeinde Mistelbach an, da wäre man nur depressiv. Aber ich sehe das gar nicht so. Die Latte ist hoch. Hey, natürlich ist bei Gottes Gemeinde die Latte hoch. Natürlich, das ist das Beste, was es gibt. Ja, und wir arbeiten dran. Und wir machen kleine Schritte in diese Richtung. Und deswegen schauen wir auch als Gemeindeleitung, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ja? Deswegen machen wir die Gemeindefreizeit. Kleine Schritte. Wir wollen näher zusammenwachsen. Deswegen gibt es unsere Gebetstreffen unter der Woche. Wir bieten das an. Es ist nicht immer so stark besucht. Aber unser Babyschritt in diese Richtung. Wir wollen das anbieten. Deswegen machen wir das. Wie heißt das Programm nochmal gleich? Das Gemeinschaftslos. Wir wollen uns näher kennenlernen. Die Neuzugänge in der Gemeinde kennen das noch nicht. Plaudert mal mit wem, was ist das gemeinschaftslos? Die Latte liegt hoch, aber wir machen kleine Schritte in diese Richtung. Lieber kleine Schritte als gar keine Schritte. Und immer alles freiwillig. Das ist wichtig. Es soll da nicht irgendwie ein Druck entstehen, ja? Denn das kennen wir auch. Und bei Hananias und Sapphira könnte man vielleicht auch meinen, das war halt vielleicht diese Gruppendynamik und dieser Druck. Aber glaube nicht, dass so gewesen ist. Sonst wären diese scharfen Worte von Petrus hätten irgendwie anders geklungen. Die wollten einfach was vorgeben, was sie nicht sind. So, also immer alles freiwillig. Ich habe schon gesagt, dass wir als Gemeinde versuchen, kleine Schritte in diese Richtung zu machen. Da gehört auch dazu, dass wir zum Beispiel bei der Gemeindefreizeit solche unterstützen wollen, die sich das vielleicht finanziell nicht so ganz leisten können. Ich möchte aber auch uns ermutigen, wenn wir in unserer Gemeinde sind, überlegt mal. Vielleicht gibt es irgendjemanden in der Gemeinde, der finanziell sich vielleicht nicht so leicht tut. Vielleicht legt dir Gott irgendeine Person oder irgendeine Familie aufs Herz, die du vielleicht finanziell unterstützen möchtest. Das ist auch wieder so ein kleiner Schritt, einmal ausprobieren, mehr in Richtung von dieser Urgemeinde. Und ein abschließender Gedanke noch, ein kleiner, nochmal zu dieser Ehrlichkeit. Danke nochmal, Margit, du hast in deiner Einleitung da schon viel dazu gesagt. Das Problem von Hananias und Sapphira war, dass sie was vorgespielt haben. Ja, sie wollten die sein oder gesehen werden als die, die da ihren Acker verkauft haben und ihr Haus und das dann zur Verfügung gestellt haben, was aber nur teilweise gestimmt hat. Es ist ganz wichtig, dass wir in der Gemeinde immer ehrlich sind miteinander, so wie es natürlich im normalen Leben genauso wichtig ist. Bei uns besteht aber eine besondere Gefahr und das ist die der Scheinheiligkeit. Ja? Dass wir irgendwo so da wollen, als wären wir heilig und wir sind es aber gar nicht. Und das wollte ich nur noch einmal ausdrücken, dass uns das wichtig ist, dass grundsätzlich da mal jeder so sein kann, wie er ist und niemand muss heilig sein. Ja? Und es soll da kein Druck sein, dass man irgendwie glaubt, man muss sich als Heiliger präsentieren, als man ist in der Gemeinde. Wir sind ganz unterschiedliche Leute, wir sind zu unterschiedlichen Zeiten zu dieser Gemeinde dazugekommen, vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten überhaupt gläubig geworden und jeder steht woanders. Und wir wollen uns nicht vergleichen miteinander und sagen, weil der das gemacht hat, muss ich auch das machen. Sondern bleiben wir ehrlich vor Gott und vor allem ehrlich vor Gott. Das war ja das Problem bei Hananias und Sapphira. Sie waren auch vor Gott nicht ehrlich. Und das sollen wir sein, das dürfen wir sein. Und damit schließe ich ab.